Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Guten Morgen. Mein heutiger Gast ist der Musiker Emanuel Chekhnavorian. Er spielt Violine und er dirigiert. Auf dem Eingangsfoto seiner Internetseite hat der 25-Jährige beides in die Luft geworfen, den Taktstock und die Geige fliegen so über ihm. Ich grüße Sie, Emanuel Chekhnavorian.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Was wird er auffangen, fragt man sich unwillkürlich bei dem Bild. Muss er sich entscheiden, Geige oder Taktstock? Oder gelingt es Ihnen, beides in der Luft zu halten?
Im Moment nicht. Ich habe beides, obwohl ich, glaube ich, auf den Taktstock schaue, ist die Geige sicher. Und ich muss mich da überhaupt nicht entscheiden. Und ich freue mich wahnsinnig, dass Sie mich eingangs als Musiker bezeichnet haben. Es ist keine Selbstverständlichkeit. Viele Menschen haben so ein Kasterldenken, sage ich. Für einige bin ich der Dirigent, für die meisten noch der Geiger. Und das möchte ich auf jeden Fall aufbrechen.
Also zwei Talente so ausgeprägt, ist ja auch nicht normal. Da entscheidet man sich dann immer für eins, oder?
Da haben Sie recht. Es ist nicht oft, dass man auf zwei Gebieten sich zu Hause fühlt. Aber ich glaube, aufgrund meiner Kindheit, aufgrund der Erziehung hat sich das bei mir ganz natürlich ergeben.
Der Violinist Emanuel Chekhnavorian ist zu Gast. Jetzt habe ich Sie doch als Geiger bezeichnet. Sie spielen ein sehr besonderes Instrument, habe ich jedenfalls gelesen, eine Violine von Antonio Stradivari. Stimmt das? Nehmen Sie die jeden Tag in die Hand?
Ich nehme tatsächlich dieses Museumsstück jeden Tag in die Hand und jedes Mal, wenn ich daran denke, wie ich als 5-6-Jähriger in der Musikenzyklopädie darüber gelesen habe, über Geigenbauer und da war dieser Satz, und der größte Geigenbauer aller Zeiten war und ist Antonio Stradivari, und in diesen Vorstellungen habe ich dann meine Kindheit verbracht und meine Jugend. Ich weiß noch, wie ich zum allerersten Mal dann bei einem renommierten Geigenhändler eine Stradivari in den Händen hielt. Das war schon was ganz Besonderes. Und als es 2016 im Jänner dann soweit war, dass ich von der Beers International Violin Society in London diese Stradivari bekam, da ging wirklich ein Traum in Erfüllung. Und diese Geige passt besonders gut zu mir.
Und warum denn eigentlich? Was macht diese Geige aus? Und was, also ja, warum passt die zu Ihnen, wenn Sie das auch noch so sagen?
Sehr viele Geigen führen ein starkes Eigenleben, beziehungsweise haben einen starken Charakter. Man bezeichnet das im Geigenjargon, die Geige ist eine Zicke oder zickt rum und so weiter und so fort. Und ich kenne solche Instrumente. Ja, ich habe ein paar Monate auch auf einer Stradivari gespielt. Man hat den Geigenkasten aufgemacht und die klang jeden Tag anders und man hat die fast nicht in den Griff bekommen. Manchmal genial und manchmal also gleich in der ersten Lage kam kein Ton raus. Und diese Geige, die ich spiele aus dem Jahre 1698, ist wie eine ideale Ehefrau. Ja, verlässlich und toll und ist immer da, immer bereit für alle Schandtaten und für alle möglichen Klangfarben. Und von dieser Geige wurde ich zumindest in den letzten 4 Jahren nie im Stich gelassen.
Beeinflusst also das Instrument Ihr Spiel?
Nein, dieses Instrument beeinflusst es nicht im direkten Sinne, sondern es ist eine symbiotische Arbeit. Und wenn ich im Kopf eine Vorstellung von einem gewissen Klang habe, dann hilft mir die Geige zweifelsohne, das so zu realisieren. Aber die Abläufe spielen sich in meinem Kopf ab, in meinem Herzen. Wenn man die richtige Technik erlernt in der Kindheit, bei mir war es eher in der Jugend. Ich habe so einen Spruch, den ich sehr mag. Ein Esel wird auch in Paris kein Pferd. Also eine chinesische Geige um 100 Euro wird nie wie eine Stradivari klingen. Aber ich sage mal so, wenn man wirklich eine feine Bogentechnik hat und ja wirklich weiß, wie man mit Geigen umgehen sollte, wie viel Druck man ausübt, mit welcher Bogengeschwindigkeit man arbeitet, dann kann man auch tatsächlich aus einer billigen Geige einen guten Ton rauskriegen.
So wie sich das Ganze jetzt anhört, das wollen wir nun natürlich auch mal hören und nicht nur im Kopf Ihre Musik haben. Wir wollen Sie hören, und zwar in einem Ausschnitt aus dem ersten Satz des Violinenkonzerts in D-Moll von Jean Sibelius. Zusammen mit dem Deutschen Symphonieorchester hören wir hier jetzt einen Ausschnitt.
Thank you.
Wir hörten den Geiger Emanuel Cechnavorian. Und zwar spielte er einen Ausschnitt aus dem ersten Satz des Violinkonzerts in D-Moll von Jean Sibelius. Das ist für unseren Sender eine besondere Aufnahme. Es ist nämlich in der Berliner Philharmonie aufgenommen, 2018. Und unser Haus hatte sie eingeladen damals. Für sie ist es, glaube ich, was Besonderes, weil es Sibelius ist. Was verbindet sie mit dem finnischen Komponisten?
Na, also eingangs möchte ich sagen, es war nicht nur ein besonderes Konzert, weil ich dort das Jean Sibelius Violinkonzert gespielt habe. In Berlin zu debütieren, ist ja für jeden Musiker, jede Musikerin von größtmöglicher Bedeutung. Und ich bin in einer Musikerfamilie aufgewachsen. Und wenn ich an die Philharmonie denke, mich hat die Aufnahme des jungen Jewgeni Kissin mit Herbert von Karajan, wo er als, glaube ich, 17-Jähriger das Tschaikowski-Violinkonzert gespielt hat, in der Berliner Philharmonie, das habe ich wirklich sehr oft, diese VHS-Kassette, mir sehr oft angeschaut und auch da ja diese Träume im Kopf gehabt, Tagträume, ja, eines Tages vielleicht werde ich auch in der Philharmonie auftreten, und als es soweit war, war ich überglücklich und die Akustik war so wunderbar und das Orchester war so wunderbar. Aber ja, das Jean Sibelius Violinkonzert ist ein sehr besonderes Werk für mich. Das war das allererste große Violinkonzert, was ich lernen wollte. Mit 15 auf die Frage meines Geigenprofessors damals, na, jetzt haben wir die ganzen Schülerkonzerte, die Konzerte, die der Förderung der Technik dienen. Das haben wir jetzt großteils absolviert, jetzt kannst du dir aussuchen. Ja? Ich glaube, er wollte damals Tschaikowski, und es kam von mir wie aus der Pistole geschossen, Sibelius. Und wenn ich über die VHS-Kassette von Jewgeni Kissin spreche, dann möchte ich auch über die VHS-Kassette von Christian Ferrat sprechen. Und der hat mit Zubin Mehta das Sibelius-Violinkonzert aufgenommen. Und das hat mich wirklich gefesselt. Eines Tages kam ein Kollege von meinem Vater nach Hause und ich saß da und hörte das Violinkonzert von Sibelius. Da war ich 8. Und er meinte, was, du hörst Sibelius, wie? Und das hat er sehr, sehr hinterfragt und fand das irgendwie gar nicht so selbstverständlich. Aber für mich war die Musiksprache des finnischen Meisters immer sehr, sehr vertraut. Wahrscheinlich auch, weil mein Vater ihn seine Sinfonien sehr oft aufgeführt hat. Aber eben mit 15 sagte ich Sibelius. Und ich war dann so motiviert und so beflügelt von dem Gedanken, dass ich das Violinkonzert endlich spielen kann, dass mein Professor damals eine Woche später, nachdem er mich gefragt hat, einen Klassenabend hatte. Und ich habe sofort ziemlich frech gemeint, ja, das spiele ich halt eine Woche später bei ihrem Klassenabend. Und der hat natürlich nicht geglaubt, wir haben dann eine Wette geschlossen. Und ich habe tatsächlich natürlich nicht das ganze Konzert spielen können, aber immerhin, ich habe es geschafft, in einer Woche den ersten Satz zu lernen und erstmals öffentlich zu spielen.
Aufgewachsen in einem Musikerhaushalt, Herr Cechnavorian, wir haben es schon so ein bisschen immer wieder angedeutet gehört. Von Ihrem Vater haben Sie erzählt, er ist der Komponist und Dirigent Loris Cechnavorian, und Ihre Mutter ist Konzertpianistin. Das heißt, Musik war immer bei Ihnen zu Hause zu hören?
Immer, immer. Ich habe das Gefühl, es gab nichts anderes. Naja, es gab schon auch die ganz große Bibliothek, und ich habe das Gefühl, dass Literatur, Kunst an sich auch immer eine große Rolle gespielt haben, und ich durfte in dieser Bibliothek einfach stöbern und mir verschiedene Sachen, Gemälde anschauen und verschiedene Bücher lesen, aber ja, Musik ist gleich in der Früh am Frühstückstisch. Meine Mutter hat das immer sehr gern gehabt, mein Vater weniger. Mein Vater hat gemeint, beim Essen sollte man keine Musik hören, aber meine Mutter hat das sehr gern gehabt. Dass Musik hören nicht ein zeremonieller Akt ist, sondern
auch Alltag.
Ja, meine Mutter hat sehr gern Bach gehört und er natürlich Solo-Klaviermusik. Als ich mit 5, 6 angefangen habe, Geige zu spielen, war ich sozusagen für die Playlist zuständig und habe dann irgendwelche Geigenkonzerte aufgelegt. Was natürlich eine ziemlich traumatische Erfahrung war, was das Musikauflegen angeht. Ich war als Kind schon sehr fasziniert von Requiems, morbiderweise. Und mein Vater war Chefdirigent in Armenien und hat zu gewissen Anlässen immer Verdi-Requiem oder Mozart-Requiem oder sogar Fauré-Requiem aufgeführt. Und das Requiem von Mozart hat mich besonders bewegt. Eines Tages in der Früh beim Aufwachen, da haben noch alle geschlafen, bin ich zum CD-Player gegangen und habe ganz laut Mozart Requiem aufgelegt und habe dazu dann dirigiert, habe noch die Partitur geholt und habe das wirklich total ekstatisch dann dazu dirigiert und gehört, Lacrimosa. Es war insofern sehr traumatisch, dass meine Mutter dann aus ihrem Schlafzimmer rausgerannt ist und gemeint hat, geht's denn noch gut an so einem sonnigen Tag gleich in der Früh ein Requiem auflegen? Das gehört sich überhaupt nicht und das ist überhaupt nicht passend. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, seit diesem Tag habe ich kein einziges Mal irgendein Requiem gehört. Ich kann es einfach nicht hören. Es ist für mich so ein Tabu geworden und jedes Mal, wenn ich nur ansatzweise irgendwie dieses Dies Irae oder so aus dem Requiem von Verdi, ich mache meine Ohren zu, ich flüchte weg und ich bin gespannt, wie lange das noch dauern wird.
Haben Sie Ihrer Mutter das mal erzählt?
Ja, ich glaube, es tut ihr leid.
Aber ich versuche mir gerade vorzustellen, man kommt ins Wohnzimmer und das kleine Kind steht und hört eben diese Musik. Also überhaupt, konnten Sie das teilen mit Altersgenossen?
Nein, aber ich habe auch nie das Bedürfnis gehabt, mit Altersgenossen das zu teilen. Überhaupt auch jetzt später, wenn Sie das Wort teilen ansprechen. Mhm. Es wird ja besonders jetzt alles geteilt, was man isst, was man anzieht, wo man isst, was man unternimmt. Und ich habe das größtmögliche Bedürfnis zu teilen, was in mir steckt mittels Töne. Also das schon. Ich brenne darauf rauszugehen und auf der Bühne mit den Menschen zu kommunizieren und meine innere Welt zu präsentieren. Also ich bin ja dann wirklich ganz nackt auf der Bühne und das ist für mich von existenzieller Bedeutung. Aber sonst, dass ich jetzt meine Begeisterung damals mit meinen Altersgenossen mit, nein, überhaupt nicht.
Erinnern Sie sich noch das erste Mal, als Sie mit einer Geige oder auf einer Geige gespielt haben? Ich habe jetzt tatsächlich mit einer Geige gespielt, weil ich dachte, war das so eine kindliche Annäherung? Erinnern Sie sich noch daran?
Ich weiß noch, dass ich eine Spielzeuggeige hatte, so eine typische Plastikgeige, wo man die Knöpfe hatte und man konnte auf den ersten Knopf drücken und da hörte man dann die kleine Nachtmusik von Mozart, auf dem zweiten Knopf irgendwie Ode an die Freude von Beethoven und dazu konnte man halt herumkratzen mit irgendeinem auch Plastikbogen und das habe ich dann kaputt gespielt, sage ich mal. Und selbstverständlich kann ich mich genauestens erinnern, wie das war, als ich auf der ersten Geige gespielt habe. Ich habe da lustigerweise nicht, wie so üblich, einfach drauf losgekratzt, sondern habe mich von Anfang an bemüht, einen schönen Ton rauszubekommen, auch aus der Viertelgeige. Und das ist bis heute geblieben. Ja, es heißt ja, man muss die ganz breite Palette haben und man soll ja nicht nur schön spielen. Da gibt es ja dann so Ausdrücke wie Beauty is a crime oder was man auch dazu sagt. Ja, natürlich gibt es gewisse Stücke, wo man verschiedene Farben verwenden sollte, aber Tonschönheit und Schönheit an sich ist doch, ja, was Wunderschönes.
War das dem Kind denn eigentlich schon klar? Sie erzählen das so, als ob Sie als Kind schon so ein Gespür dafür gehabt hätten.
Ja, schon. Ich meine, wenn man jeden Tag Proben besucht, so viel Musik hört, ich habe das nie hinterfragt. Für mich war von Anfang an kristallklar, dass mein Leben immer mit Musik verbunden sein wird. Ich habe proaktiv nie darüber nachgedacht, etwas anderes zu machen. Keine Sekunde.
Als Sie diese erste Geige bekommen hatten, von der Sie, also die erste richtige Geige, jetzt nicht die Plastikgeige, als Sie die erste Viertelgeige, die Sie eben erwähnt haben, gespielt haben, gab es dann auch gleich Unterricht?
Ja, am nächsten Tag erkundigten sich meine Eltern, wer in der Stadt, damals wohnten wir in Jerewan in Armenien, also ich habe meine Volksschulzeit in Armenien verbracht, weil es meinen Eltern ein Anliegen war. Und ich glaube, für alle armenischstämmigen Menschen ist es wichtig, dass die Kinder die Sprache beherrschen und einfach mit der Kultur in Berührung kommen. Deshalb war ich 4 Jahre in Armenien. Und ja, meine Eltern haben sich erkundigt, wer in der Stadt am besten geeignet wäre für Unterricht für Kinder, Geigenunterricht für Kinder. Und das ging gleich los.
Hat den Spaß auch nicht verdorben. Also ich meine, bei Unterricht kann dann ja was ganz anderes sein, als selbstbestimmt das zu spielen, was man möchte.
Ganz im Gegenteil, ich bin sehr glücklich, dass mein Lehrer war so eine Koryphäe, möchte ich fast sagen. Er war damals schon, ich glaube, 80 Jahre alt, ein irrsinnig erfahrener Mann, aber auch mit einer gesunden Portion Härte, kann ich jetzt im Nachhinein auch sagen. Was aber gut war, ja, er hat gleich am ersten Unterrichtstag wurde erklärt, wie man den Bogen hält, am zweiten, wie man die linke Hand, wie die Finger positioniert bin. Da gab es keine so Klebepünktchen, die man dran geklebt hat und damit man wusste, wo welcher Ton ist. Und es gab keine Fröschchen am Bogen, damit man weiß, okay, die Bogenhand muss so. Nein, es war ganz klar, das ist so. Und ab der dritten Stunde wurden dann ganz einfache dann Etüden gespielt. Also keine Rede von, jetzt imitieren wir einen Elefanten oder jetzt machen wir Tigergeräusche und jetzt tanzen wir noch dazu, sondern es war wirklich von Anfang an sehr ernst und das schätze ich jetzt im Nachhinein enorm. Ich mag eigentlich diese Seriosität sehr.
Ist das etwas, worüber Sie nachdenken, wie man Kinder an Musik ranführt? Ist da so ein Fröschchen, von dem Sie da erzählt haben, oder die Pünktchen oder so? Ist das etwas, was Sie stört, was Sie ärgert, oder wo Sie glauben, für andere passt das?
Es ärgert mich nicht. Es kommt darauf an, wie die Situation im Elternhaus ist. Wenn Eltern das Gefühl haben, ja, es wäre doch toll, wenn mein Kind ein Musikinstrument spielt, aber das Kind hat selbst überhaupt keine Lust, das zu machen, das ist ja schon mal zu hinterfragen, ob es dann überhaupt Sinn macht. Aber wenn man pädagogisch feststellt, das Kind hat überhaupt keine Lust, hat überhaupt keine Leidenschaft, aber es macht ihr oder ihm Spaß, wenn man dann Elefantengeräusche imitiert. Warum nicht? Ich bevorzuge trotzdem die Ernsthaftigkeit, beziehungsweise wenn man das Gefühl hat, dass das Kind überhaupt keine Leidenschaft für Geige hat, dann probiert man halt mit der Querflöte oder mit der Oboe. Und wenn man merkt, das Kind hat überhaupt kein Interesse an irgendeinem Musikinstrument, na gut, dann geht man halt, ich weiß nicht, Blumen pflanzen oder was anderes machen. So zwingen. Und dann noch so auf Kasperltheater tun, das ich weiß nicht.
Die Erfahrung des Geigers Emanuel Cechnavorian hier im Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Einmal kam auch diese Situation, die Sie geschildert haben, Herr Cechnavorian, wo Sie Mozart dirigiert haben als Kind. Sie sind inzwischen
Ja.
nicht nur ein international gefragter Geiger, sondern auch als Dirigent unterwegs. Das heißt, Sie haben diese Doppelbegabung gleich erkannt als Kind schon?
Also ich habe gar nichts erkannt. Für mich war das das Natürlichste auf der Welt zu dirigieren. Ich habe natürlich meinen Vater imitieren wollen. Und man muss schon bedenken, wenn man als Dreijähriger, als Vierjähriger, sogar als Zweijähriger, wenn die Nanny mal ausgefallen ist und meine Mutter nur mit meiner Schwester, wenn sie zu zweit was unternommen haben, dann bin ich eben auf dem Podest meines Vaters gelandet und habe da einfach gehockt und habe zugeschaut, wie so Proben eines Symphonieorchesters ablaufen. Das hat mich enorm geprägt. Zu Hause habe ich versucht, ihn zu imitieren und mein Vater fand das wunderbar und hat mich dabei gefilmt und hat schon irgendwie mir zum Geburtstag ein Mini-Podest geschenkt und ein Mini-Stabberl und hat mir verschiedene schon schlagtechnische Sachen gezeigt. Meine Eltern erzählen, ich habe dann nicht einmal sprechen können und ich hatte einen Kindertaktstock, was ich als Zitata getauft habe und ich bin da aufgewacht und habe geschrien Zitata und es war klar, gut, ich will meinen Taktstock haben, damit ich halt herumdirigieren kann. Also die Leidenschaft war immer schon da. Selbstverständlich kann man nicht mit 7 dann wirklich ein Dirigierstudium anfangen oder dirigieren, das ist ja nicht ernst zu nehmen. Deshalb dann das mit dem Musikinstrument, in meinem Fall war das die Geige, dass ich eines Tages wieder zurückkehre zum Dirigieren, war mir immer klar.
Ach, das ist interessant. Zurückkehren. Also ist die Geige eigentlich, diese Geige, die in internationalen Ruhm einträgt, hört sich fast an wie so ein Umweg. Ändert sich die Haltung zur Musik eigentlich beim Wechsel von Instrument zum Taktstock? Also diese ganze
Es
Wahrnehmung?
ist ja, es ist ja kein Wechsel, sondern eine Bereicherung sondergleichen. Wenn man die Erfahrungen einbringt, ja, wenn man ein Instrument auf einem relativ hohen Niveau spielen kann und viele Insider-Tipps geben kann, dem Orchester, gerade dem Streichapparat, das ist doch für alle Beteiligten einfach eine Bereicherung oder jemand, der doch auch die technischen Möglichkeiten hat, als Instrumentalist seine Gefühle auf dem jeweiligen Instrument preiszugeben und dann aber das Gleiche versucht mit einem Orchester zu tun, das ist doch wunderbar.
Ihr Vater ist Komponist und Dirigent. Sie haben ihn bisher
Ja.
als Dirigenten, vor allem als Dirigenten ist er da vor allem Anregungsfläche oder Reibungsfläche für Sie?
So gut wie nie Reibungsfläche. Natürlich ist die eine oder andere Meinungsverschiedenheit. Ich bin zum Beispiel gerade jetzt in der Corona-Krise noch detailverliebter geworden als sonst und feiere alle Interpreten, die die Partitur wirklich auseinandernehmen und wo man vielleicht in einer Tschaikowski-Symphonie ganz deutlich die zweite Fagottstimme raushört in einer Passage. Und mein Vater mit fast 83 sieht das große Ganze im Vordergrund und meint, man sollte sich nicht im Detail verlieren. Das sind so Sachen, worüber wir diskutieren und vielleicht anderer Meinung sind. Aber sonst ist das eher sehr hilfreich und sehr harmonisch.
Wir hören Sie jetzt beide Cheknavorians, Emanuel Cheknavorian an der Violine. Und Sie spielen da den Beginn des Violinkonzerts Ihres Vaters von Loris Cheknavorian. Eine Aufnahme, die es jetzt auch als CD gibt. Wir hören also den Beginn des Violinkonzerts. Das erste Violinkonzert des Komponisten Loris Cheknavorian. An der Violine hatten wir wiederum seinen Sohn Emanuel Cheknavorian, unseren Gast, heute im Gespräch. Was bedeutet es Ihnen eigentlich, die Musik Ihres Vaters zu spielen?
Das ist, man kann es wörtlich sagen, von Haus aus was Besonderes, wenn man die Musik des eigenen Vaters spielt, speziell dieses Violinkonzert. Ich liebe dieses Werk. Ja, ich kann mir vorstellen, dass wenn man einen komponierenden Vater hat, dann spielt man auch mitunter, weil das der Vater ist. Mhm. Aber bei mir ist das überhaupt nicht der Fall. Ich würde dieses Violinkonzert auch sehr gerne, leidenschaftlich gerne spielen, auch wenn er nicht mein Vater wäre, weil es ist ein in den 50er Jahren entstandenes Werk und einfach schön zum Spielen. Und auch das Hessische, also das HR-Symphonieorchester, hat beim Aufnehmen wirklich Spaß gehabt. Und es ist doch wichtig, Musik zu schreiben und dann zu spielen, die einem Freude bereitet. Und das ist bei diesem Violinkonzert auf jeden Fall der Fall.
Sie haben die CD jetzt eben auch erwähnt mit dem Hessischen Rundfunkorchester. Ich lese im Booklet, dass es Musik mit armenisch und persischen Einflüssen ist. Sie hatten es vorhin schon kurz erwähnt. Ja. In Ihrer Familie vereinigen sich sehr viele Nationen, väterlicherseits Ihr Vater armenische, iranische, also persische Wurzeln, mütterlicherseits armenische, russische Wurzeln. Macht sich das eigentlich bemerkbar in Ihrer Familie, diese vielen verschiedenen Einflüsse?
Nicht direkt. Ich sehe mich ja überhaupt als einen wirklichen Wiener, aber was ist eben auch ein Wiener? Der echte Wiener hat viele Wurzeln, kommt in Berührung mit vielen Kulturen und es ist auf jeden Fall ein Segen, dass ich zum Beispiel die russische Sprache von meiner Mutter gelernt habe, denn in Russland und überhaupt die russischen Künstlerpersönlichkeiten sind besonders dann spannend, wenn man mit ihnen in ihrer Muttersprache unterhält. Also ich habe diesen Unterschied ganz vehement gespürt, wenn man mit einem russischen Dirigenten, sagen wir mal zum Beispiel Juri Temirkanov, mit dem ich so gern spiele, wenn man mit ihm jetzt auf Englisch spricht, dann kriegt man nur vielleicht 5-10% mit von diesem Tiefgang, den er besitzt. Und auf Russisch ja diese Ausdrucksweise, die diese Persönlichkeiten haben, das kommt alles zur Geltung, wenn man mit denen auf Russisch spricht. Und da bin ich gesegnet, dass ich das tun darf und kann.
Wie viele Sprachen gab es denn oder gibt es denn in Ihrer Familie? In welchen Sprachen sprechen Sie miteinander?
In einem Satz verwenden wir 4 Sprachen manchmal. Das ist sogar kein Spaß, aber hauptsächlich spreche ich mit meiner Mutter Russisch, mit meinem Vater Armenisch, mit meiner Schwester eigentlich Deutsch. Und ich habe auch einen Halbbruder, der Amerikaner ist und mit dem spreche ich Englisch. Also ich bin quasi viersprachig aufgewachsen.
Also Sie haben gesagt, aber im Grunde bin ich Wiener. Sie haben aber auch in Armenien gelebt. Diese Grenzüberschreitungen gehörten bei Ihnen in der Familie immer dazu.
Ja, ich möchte auch in Zukunft nicht nur in Wien leben. Also ich habe mich in Rom sehr verliebt, überhaupt Italien. Ich möchte einige Jahre in Italien verbringen und auch die Sprache gut erlernen. New York ist auch irgendwie auf der Liste, weil mich das sehr reizt. Aber ja, Wien bleibt Wien und Wien bleibt Stadt meiner Träume.
Der Geiger und Dirigent Emanuel Cegnavorian hat eben erzählt, in wie vielen Sprachen bei ihm zu Hause kommuniziert wird. Ich habe irgendwo auch gelesen, Herr Cegnavorian, dass Sie sagen, aber eigentlich sei Musik Ihre Sprache.
Ja, das ist eine schöne Formulierung und dazu stehe ich. Musik ist seine Sprache, aber was ich nicht mag, ist, wenn behauptet wird, Musik ist eine universale Sprache. Ich finde schon, dass es toll ist, wenn der ungarische Komponist Bartok in seiner Sprache spricht. Und seine Sprache ist ja nicht wie Debussy. Das ist wirklich, und wenn man Bartok hört, ist das Ungarisch. Das ist die ungarische Sprache. Und wenn man die Musik von Debussy hört, das ist die französische Sprache. Man kann jetzt sagen, gut, also das ist jetzt sehr 0815, ist aber so, ja. Und wenn man einen Barber hört oder einen Charles Ives oder einen Gershwin, man spürt das Amerikanische. Und genauso wie bei Jean Sibelius das Nordische vorhanden ist. Also da gibt es auch in der Musik die Sprachteilung. Genauso bei den Interpreten, ja. Wenn jemand in Wien aufgewachsen ist und mit dieser Klangästhetik groß geworden ist, mit dieser Süße im Ton, und dann spielt er Kammermusik mit einem russischen Bratscher, der mal richtig dieses Saftige rausfährt und diesen soliden Ton mit dem voluminösen Umfang. Ja, auch was die Interpretation angeht, ja, wenn der russische Musiker, Musikerin auf diese Grandezza Wert legt und dass es wirklich solid daherkommt und keine Fragen offen lässt und auf der anderen Seite ein Musiker, eine Musikerin, die mit einem westeuropäischen Verständnis groß geworden ist und eigentlich ständig die Sachen hinterfragt und versucht, den Komponisten immer besser zu verstehen. Ja, auch da werden verschiedene Sprachen gesprochen. Insofern keine universale Sprache.
Ich habe bei Sprache noch an was anderes gedacht. Ich habe mich gefragt, bei klassischer Musik in die Generationenschiene gedacht. Wer versteht da diese Sprache noch? Also wer in Ihrer jungen Generation spricht die Sprache klassische Musik noch? Ich dachte, wenn Sie in einem Konzertsaal spielen, sitzen im Saal wahrscheinlich vor allem ältere Menschen und weniger junge.
Das bemerke ich am meisten im deutschsprachigen Raum. Also in Italien, ich habe Gott sei Dank noch im Jänner eine 10-Städte-Italien-Tournee gehabt und da waren wirklich sehr viele junge Menschen im Saal. Oder auch in England, ich habe Ende Februar in London gespielt, auch da habe ich sehr viele junge Menschen gesehen. Es ist ein bisschen ein Problem im deutschsprachigen Raum, gerade in Wien, da ist doch ein Mangel an Jugend im Konzertsaal.
Sie versuchen ja durchaus andere Menschen zu interessieren. Sie haben in Österreich eine Radiosendung, der Klassik-Check heißt das, so ein bisschen so ein Spiel mit
Ja.
Ihrem Namen auch. Und ich habe gelesen, dass
Ja.
Sie vor einigen Sendungen, ich weiß jetzt nicht, wann das war, eine Sendung gemeinsam mit dem Rap-Duo Esrap gemacht haben. Was gab es da für Berührungspunkte?
Die Gemeinsamkeit war, dass wir beide das Bedürfnis haben, Botschaften zu senden. Und dann war für mich das Bemerkenswerte, die meinten, ja, also wenn du im Otterkring, das ist ein Bezirk außerhalb des Gürtels in Wien, so ein Ghetto-Bezirk, wenn man das so will, und sie meinten, wenn du jetzt mit einer Goldkette und einem gefakten Gucci-Trainingsanzug dich dorthin stellst, dort dann Geige spielst, dann werden die Jugendlichen dort ein Ohr haben dafür. Nur ist dann wiederum die Frage, möchte ich einen Schubert in einem gefakten Gucci-Trainingsanzug spielen? Eher nicht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich mag auch neue Formate schaffen, ja, durchaus, da bin ich sehr interessiert, aber ich bin auch kein besonderer Freund von Clubkonzerten, von klassischen Konzerten in Clubs. Ich glaube nicht, dass viele, die diese Konzerte aus der klassischen Industrie, die diese Konzerte in Clubs veranstalten, selbst aktive Clubgeher waren oder sind oder das Clubleben wirklich gut kennen. Nun war ich in Wien in einer Schule mit Nichtmusikern und habe auch sonst viel Wert darauf gelegt, ein normales Leben abseits der Musik auch zu führen. Und ja, phasenweise habe ich selbst viel mit meinen Freunden unternommen und habe viele Clubs besucht. Und ich weiß, welche Leute dort verkehren und ich weiß, wie die Atmosphäre dort ist. Und die Atmosphäre kann wunderbar dort sein. Aber klassische Musik, wirklich diese intime Musikgattung, braucht spezielle Rahmenbedingungen. Und das ist in einem Club nicht wirklich möglich.
Mich erinnert Ihre Antwort so ein bisschen an die Antwort vorhin mit den Kindern, wie man Kinder an Musik heranführt. Also auch da den eigentlich strengeren Weg weiterverfolgen. Aber sehen Sie nicht die Notwendigkeit, dass man irgendwie doch mehr Menschen interessieren müsste für ihre Leidenschaft?
Natürlich, ich zerbreche mir tagtäglich den Kopf, wie das möglich ist. Und im Moment bin ich in der Politik angelangt und ich glaube, man muss in der Musikerziehung, in der Musikbildung ansetzen und in den Schulen Musik besser unterrichten, professioneller unterrichten, auch Zeichenunterricht. Ja, ich kann leider nicht wirklich gut zeichnen und warum nicht? Das finde ich schade, warum mir das in der Schule nicht wirklich gut beigebracht wurde. Auch das Kunstverständnis. Da sollte man ansetzen und nicht sagen, gut, jetzt sprechen wir die Clubgeher an. Die Clubgeher interessiert das nicht, muss ich ganz in aller Deutlichkeit sagen. Also bei diesen Veranstaltungen überhaupt spielen andere Aspekte eine Rolle. Da spielt die Selbstdarstellung eine große Rolle und so weiter und so fort. Also ich bin gerade dabei, mit einigen Persönlichkeiten dann über neue Formate nachzudenken. Und da sind wir uns alle Gott sei Dank einig, dass diese ganze Club-Geschichte nicht wirklich eine sinnvolle Maßnahme ist.
Herr Cheknavorian, ich glaube, Sie haben es kurz angesprochen. Wie haben Sie die letzten Monate ohne Auftritte verbracht? Sie, der doch eigentlich auch vom Publikum und von dem Miteinander mit dem Publikum lebt.
Ich habe das schon einige Male gesagt, ich bin ein Träumer durch und durch, wenn ich auf der Bühne bin oder beim Proben oder beim Üben, beim Einstudieren der Partituren. Da gebe ich meiner Fantasie den freien Lauf. Aber im täglichen Geschäft oder im täglichen Leben, besser gesagt, bin ich durchaus ein Realist. Ja, es war, wie es war, es ist, wie es ist und ich war jetzt nicht großartig enttäuscht, dass Konzerte entfallen sind, weil man konnte eh nichts dagegen machen und kann nach wie vor nicht. Jetzt fangen die Konzerte so ein bisschen an. Ich spiele zum Beispiel am 9. vor 100 Leuten im Musikverein, im Goldenen Saal, am 10. und 11. im Konzerthaus Dortmund. Das ist schon toll, dass es wieder losgeht. Vor allem das gemeinsame Spielen, die Kammermusik oder das Spielen mit dem Orchester. Gott sei Dank darf man ja wieder proben, darf man Menschen treffen. Ja, es wird schon passen, würde man in Wien sagen.
Dann wünschen wir Ihnen und allen dabei doch viel Vergnügen. Emanuel Cheknavorian, Dankeschön.
Vielen Dank
für dieses
Gespräch. Ich danke herzlich.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek.